Ich spreche heute mit Christopher Niegischer, der sich auf LinkedIn auch der Fördermittelflüsterer nennt. Und genau darum geht es heute, um Fördermittel, weil Kosten und Budget für Innovationen eigentlich für alle Unternehmen ein riesengroßes Thema sind und das Nadelöhr oder den Flaschenhals darstellen können, um als Unternehmen dann auch im Endeffekt richtig in Gang zu kommen. Deshalb ist das Thema auch so wichtig. Die Links zu Christopher sind in den Shownotes, aber da sage ich auch am Ende noch mal was dazu. Du bist hier im Einfachpatent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin Patenttrainerin und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Christopher, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil das Thema Geld und Kosten für Innovationen und in meinem Fall natürlich speziell auch für Patente in den allermeisten Fällen ein großes Thema für Unternehmen ist und natürlich dann auch für meine Kunden. Und als ich dich vor ein paar Monaten auf LinkedIn gesehen habe, da dachte ich, Bingo, der scheint wirklich Ahnung von dem Thema zu haben und vielleicht kann der ja in meinem Podcast mal was dazu erzählen. Und jetzt hat es auch wirklich geklappt, was mich wirklich sehr freut. Magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, wie du zu dem Thema Fördermittel gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Freut mich, hier zu sein, Friederike. Vielen Dank für die Einladung und dass du mich angesprochen hast. Mein Name ist Christopher Niegischer. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich bin jetzt seit 18 Jahren hier in Deutschland, in Hamburg und jetzt zuletzt in Berlin ansässig. Habe ursprünglich BWL studiert, aber nach meiner Bundeswehrzeit war ich immer in Technologieunternehmen, zunächst in der IT tätig. Und dann nach meinem Wechsel nach Deutschland habe ich 2010 gemeinsam mit meinem Kollegen Till Witt die Consider It GmbH gegründet, also vor 13 Jahren. Und wir haben begonnen, eigene Technologie und Produkte im Bereich Automobiltechnologie, Sicherheit und Verkehrseffizienz zu entwickeln. Da geht es um sogenannte Car-to-Car-Kommunikation. Und die Entwicklungen in dem Bereich sind durchaus aufwendig teuer, hohe Qualitätsansprüche, viele Regeln, die einzuhalten sind, komplexe Zusammenhänge, Standardisierung und so weiter und so fort. Wir hätten ohne kräftige Kapitalspritze und dann ohne Anteile abzugeben müssen an der eigenen Firma das nicht finanzieren können und haben deshalb den Weg über Fördermittel beschritten. Und wir haben für diese Entwicklungen über die letzten 10 Jahre in 17 verschiedenen Projekten in Summe 7,3 Millionen Euro an Fördermittel akquiriert, also zu uns geholt, Fördermittel für Innovation. Und das haben wir auf Bundeslandebene in Hamburg gemacht, wo die Firma zu Hause ist, auf nationaler deutscher Ebene, auf EU-Ebene. Wir haben dabei wahnsinnig viel gelernt und betreiben dieses Produkt, ist jetzt im Marktlaunch. Sieht sehr vielversprechend aus, dass das sehr erfolgreich laufen wird und wir über die Steuern, die wir darauf dann bezahlen, diese Fördermittel auch in den nächsten Jahren zurückzahlen werden, mehr oder weniger. Gleichzeitig sind aber auch viele Partner, Kunden und Menschen aus unserem Ökosystem auf uns zugekommen und meinten so, Mensch, wie macht ihr das eigentlich mit dieser Innovationsförderung und Finanzierung? Könnt ihr das für uns vielleicht auch machen? Und so haben sich die ersten Kundenbeziehungen auch dafür ergeben. Wir betreiben mittlerweile das Thema Fördermittelakquise als zweiten eigenständigen Geschäftsbereich. In beiden sind ca. 20 Mitarbeiter tätig jeweils, also in Summe ca. 40 Mitarbeiter, die da bei uns im Unternehmen beschäftigt sind. Und die Fördermittelthematik, du hast es ja schon sehr treffend einleitend gesagt, die hat Sonderkonjunktur. Geld ist zu teuer wie selten zuvor, hohe Zinsen, Investorenbörsen sind zu, nachdem was da in den letzten Jahren einfach auch alles passiert ist. Deshalb ist es schwierig für risikoreiche Technologieunternehmen, junge Unternehmen, aber auch für Mittelständler, die neue Bereiche vorwagen wollen, einfach Finanzierung zu bekommen. Bei Fördermitteln muss man sagen, grundsätzlich würde ich sagen, sind die so bürokratisch, langsam und kompliziert, wie sie es immer waren. Ja? Aber im Gegensatz zu den anderen Finanzierungsmöglichkeiten haben die halt einfach gewonnen, weil das andere ist alles viel schlechter und teurer geworden. Also das günstigste Geld, das man kriegen kann bei Fördermitteln, wenn man bereit ist, ein wenig Bürokratieschmerz zu ertragen und den aus gutem Grund auf sich nimmt. Und das tun wir und damit habe ich mich schon sehr, sehr umfassend vorgestellt. Aber ich glaube, als Einleitung ist das ganz hilfreich.
Vielen Dank für deine Vorstellung und ich finde es an deiner Geschichte so schön, dass das ja wirklich auch aus deinem eigenen Bedürfnis entstanden ist, dein Bedürfnis, Gelder für deine eigene Firma einzuwerben und dass du jetzt quasi durch die ganze Erfahrung, die du gemacht hast, durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du das jetzt auch wieder weitergeben kannst und anderen weiterhelfen kannst, auch Fördermittel zu bekommen. Das finde ich wirklich, ja, ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt wollte ich dich fragen, wenn Kunden zu dir kommen, was ist denn deren häufigste Herausforderung?
Also häufig ist es so, dass Kunden über beispielsweise unsere sozialen Kanäle, also wir sind, ich bin als Fördermittelflüsterer auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube und auf LinkedIn unterwegs und so werden die Menschen auf uns aufmerksam. Und die meisten haben wir eingangs die Situation, dass sie schon mal was von Fördermitteln gehört haben. Also das trifft eigentlich auf fast jeden zu. Man hat schon mal was von Fördermitteln gehört und da gibt es doch. Und man möchte sich mal orientieren. Man weiß gar nicht, wo soll man da jetzt anfangen? Weil wenn man anfängt, das zu googeln, dann ist man schnell orientierungslos, weil man befürchtet. Und das ist eine, glaube ich, sehr, sehr reale oder wirklich auch wahrscheinlich zutreffende Befürchtung, dass man einfach am falschen Ende anfangen würde. Weil vieles an Wissen dafür frei verfügbar ist, grundsätzlich. Ja. Aber die Einordnung in den Kontext, das Wissen, also Erfahrungswissen über die Bedeutung und die Auslegung dieser ganzen Regeln, die da existieren, das kann man halt nicht so einfach nachlesen. Da bräuchte es die laufende Praxis. Das heißt, würde man jetzt auf eigene Faust damit anfangen, wäre es wahrscheinlich so, dass, wie das ja uns auch passiert ist in den letzten 13 Jahren, dass man so manches Fettnäpfchen mitnimmt, manche Lernerfahrung auch dann vielleicht teuer bezahlt. Und diesen Weg kann man abkürzen. Ne? Wir helfen zielgerichtet den richtigen Eingang in den Fördermitteldschungel, wenn man so möchte, zu finden und lotsen dann unsere Kunden auf dem richtigen Weg durch den Dschungel und können Hilfestellung bieten, wo findet man die beste Verhältnismäßigkeit zwischen zu investierendem Aufwand, Erfolgswahrscheinlichkeit und zu lukrierenden Fördermitteln. Also diesen Sweet Spot, den es jetzt nicht einmalig für alle Kunden gleich gibt, sondern wo jedes Unternehmen auf Basis seiner Historie, seines Standortes sich überlegen kann, ne, was ist für mich die beste Herangehensweise? Habe ich viel zurückliegende Kosten? Dann bieten sich andere Fördermittel an, die ich rückwirkend nutzen kann, als wenn ich gerade mit was Neuem anfange. Und abhängig davon, was das genau ist und wie viel Finanzmittel ich dafür möglicherweise aus dem Bereich Förderung auch mir wünsche, gibt es wiederum eine Vielzahl. Und Vielzahl ist in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Ne? Es gibt ja Hunderte, um nicht zu sagen Tausende. Ne? Wir haben in unserem Förderfinder, wo wir so eine Suchmaschine betreiben für Fördermittel und alles Mögliche zusammen gesammelt haben, kommen wir ja vielleicht später noch drauf, sind 3.800 verschiedene Förderprogramme drin. Und dass man da sehr leicht am falschen Ende anfangen kann, das ist dann schon sehr zutreffend. Was aber vielleicht vor allem auch ein Faktor ist, die Unternehmen haben ja alle das Problem, dass Ressourcen, Mitarbeiterressourcen, Arbeitszeit, Arbeitskapazität knapp ist, ja, und durch Fachkräftemangel auch immer knapper wird, also hochqualifizierte Leute ausreichend zur Verfügung zu haben, ist für die Kernaufgaben in dem Unternehmen, für die Wertschöpfung, für die Entwicklung von Produkten oder das Erbringen von Dienstleistungen schon schwierig. Dann braucht man nicht auch noch das Thema Fördermittel, um das man sich da kümmern müsste. Wann soll man das noch unterbringen und wer soll das tun? Weil viele Firmen darauf keine passende Antwort haben und vielleicht auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten es gar nicht so zulassen, zu sagen, ich stelle da jetzt jemand ab, der sich mal anderthalb Jahre nur mit dem Thema Fördermittel beschäftigt. Deshalb bieten sich dann Gespräche mit Unternehmen wie uns an, die dieses Fördermittelthema als Agenturleistung erbringen. Und wo also die vorrangige Motivation ist, ich habe die Zeit nicht. Ja. Es mangelt mir an der Zeit. Man könnte das. Ne? Also jeder, der da durchschnittlich begabt ist, kriegt das sicherlich hin mit ausreichend Zeit. Aber Zeit ist eben das knappe Gut, das dann den Engpass darstellt.
Du hast den Begriff gerade so schön gewählt, der Dschungel. Genau diesen gleichen Begriff hätte ich nämlich auch gewählt, wenn ich darüber spreche, was ich als Laie von der Fördermittellandschaft so sehe, wenn ich anfange zu googeln. Und ihr habt ja anscheinend irgendwie einen Weg dadurch gefunden und habt einen Überblick mittlerweile und eine Struktur, die ihr im Kopf habt dazu. Kannst du uns mal einen Überblick geben, was es da alles gibt und ja, ein bisschen mehr Struktur in die Sache für uns reinbringen?
Ja, also tatsächlich kann man sich, glaube ich, wenn man gezielt sucht, auch viel ergoogeln, ja, wie man heute so schön sagt. Was sind Dimensionen, entlang derer man denken sollte? Also zum einen würde ich sagen, man sollte sich vergegenwärtigen, in welcher Phase des Unternehmenslebenszyklus stehe ich gerade. Geht es um Gründung? Dann wäre Gründung ein Suchbegriff, der hilfreich ist. Geht es um Innovation, neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen? Dann kann das ein sinnvoller Suchbegriff sein. Geht es um Wachstum für mein Unternehmen? Wäre das ein weiterer Aspekt, den man sich anschauen kann? Geht es um Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, Defossilisierung? Wäre das ein weiterer Schwerpunkt, den die Fördermittelwelt sehr gut bedienen kann? Hat man eine Unternehmenskrise? Steht man vielleicht mit dem Rücken zur Wand finanziell auch und bräuchte Unterstützung, um die Insolvenz abzuwenden? Dann kann so eine Krise auch ein Suchbegriff sein, ebenso wie zum Beispiel das Thema Nachfolge. Die nächste Generation soll übernehmen oder ein Unternehmenskäufer kommt dazu. Und das waren jetzt mal so grob dargestellt die wesentlichen Phasen. Wenn man sich das so vor Augen führt, Gründung, Innovation, Wachstum, Nachhaltigkeit, Krise und Nachfolge, das waren jetzt sechs, ne? Diese sechs dann zu kombinieren. Und womit jetzt kombinieren? Mit dem Begriff Förderung als zweites. Und der dritte wäre dann die lokale Dimension, die regionale Dimension. In welchem Bundesland befinde ich mich? Auf der Bundeslandebene anzufangen, dort sind schon viele Fördermittel zu Hause sozusagen. Die kommen zwar teilweise von der EU und teilweise auch aus dem Bundeshaushalt, werden aber über die Bundesländer an die Wirtschaft verteilt. Und jedes Bundesland betreibt eine eigene Investitionsförderbank. Die heißen alle unterschiedlich, ja, deshalb ist gar nicht so sehr die Suche nach dieser Bank so das erste Kriterium. Aber wenn man eingibt Baden-Württemberg Innovation, Förderung, dann wird man bei der L-Bank landen, der Ländle Bank, ja, und kann dort sich dann die konkreten Programme, die zu einem passen, anschauen. Gleich kann man auch über den Förderfinder und andere Suchmaschinen machen, aber einfachster Start mit Google und kombinieren, in welcher Unternehmensphase bin ich, in welchem Bundesland bewege ich mich und den Begriff Förderung mit dazu. Und das funktioniert eigentlich in der Regel erstaunlich gut, ja, wie die Treffer dann da auch reinkommen. In zweiter Hinsicht kann man dann schauen, und wenn ich das Bild von so einer Zwiebel mir mal hernehme oder ihr euch das einfach vorstellt, ich fange im Kern an bei der Zwiebel. Und das nächstgelegene für mich ist die Förderung, die auf Bundeslandebene verfügbar ist für mein Thema, sei das Wachstum, sei das Innovation oder was auch immer. In zweiter Linie, ein bisschen weiter weg, manchmal aber mit wirklich einem sehr interessanten Mix aus Wahrscheinlichkeit, dass ich die Förderung kriege und verfügbarem Budget, ist die Bundesebene. Hier gibt es sowohl offene Förderprogramme, die thematisch nicht festgelegt sind und jederzeit verfügbar sind, wie das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand oder die Forschungszulage, die man auf jeden Fall finden sollte, ja, und zumindest mal gesehen haben sollte und geprüft haben sollte, ob die für einen nicht vielleicht wirklich in Frage kommen, zumindest wenn man das Thema Innovation betreibt. Genau, die Bundesebene hat gegenüber der Landesebene den Vorteil, dass die Budgets größer sind. Naja, 17 Bundesländer muss ja irgendwie, ne? Und dass die Berechnungsweise, wie man dann die Förderung kalkuliert, meistens attraktiver ist als auf der Landesebene. Also auf Landesebene gibt es prozentual weniger Fördergeld als auf Bundesebene in vielen Fällen. Ja, das ist jetzt kein absolutes Pauschalthema. Und der dritte Schritt, und den empfehle ich mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sich dort gerade viel bewegt, ist die EU-Ebene. Jeder weiß, dass ein wesentlicher Aspekt der EU auch darin besteht, Mittel umzuverteilen. Das passiert halt sehr stark über Fördermittel, die fließen in die Landwirtschaft, die fließen auch in den Abbau von alten industriellen Strukturen, von Bergbau und was weiß ich nicht alles. Die fließen aber auch in Innovation. Also der EU-Haushalt besteht zu einem erheblichen Teil auch aus Innovationsbudgets. Da hat man vielleicht so Programme wie Horizon 2020 oder jetzt aktuell heißt es Horizon Europe schon mal gehört, wo Milliardenbeträge jedes Jahr auch verteilt werden für Innovationen. Und davon kann man natürlich in Deutschland auch profitieren. Das tun wir auch ganz gut, sind also recht weit vorne mit dabei. Aber es ist in der Regel so, dass der Antragsaufwand doch erheblich ist. Also 50, 60, 100, 150 Seiten Anträge sind keine Seltenheit. Das Regelwerk, das es zu berücksichtigen gilt, ist umfangreich, die Vorlaufzeiten bis zur Förderung ebenfalls und die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei manchen Programmen liegen nur im einstelligen Bereich. Also das heißt, man muss sich auf 10 oder mehr Anläufe statistisch gesehen einstellen, um einmal zum Zug zu kommen. Und das kann deutlich nach hinten losgehen, ne? Weil niemand versucht es 10 Mal beim ersten Mal. Man möchte beim zweiten, dritten Versuch spätestens ein Erfolgserlebnis, sonst, ja, sonst schmeißt man das Thema in die Ecke und sagt, na, ich habe es ja eh gewusst, das bringt mir gar nichts. Und das ist auch so ein Aspekt, den wir versuchen, so ein Ergebnis, das wir versuchen, bei unseren Kunden zu vermeiden, weil das schade ist. Warum ist das schade? Nicht, weil es hier darum geht, möglichst viel sich die Taschen voll zu machen oder so, sondern Fördermittel haben ja einen Zweck. Wenn wir als Wirtschaftsraum in Deutschland, in der EU wettbewerbsfähiger sein wollen, dann wäre es gut, wenn möglichst viel dieser Fördermittel auch so eingesetzt werden, dass sie den intendierten Zweck erfüllen, dass sie für mehr Innovation, mittelfristig auch für mehr Wertschöpfung, mehr Beschäftigung sorgen, und uns helfen, eben nicht in der Krisenschockstarre zu verharren, sondern vorwärts zu kommen.
Ich fand das sehr schön, wie du das alles erklärt und strukturiert hast. Und jetzt interessiert mich im nächsten Schritt, und du hast es gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, wie steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da? Sind wir da eher gut aufgestellt oder sind wir da eher zurück? Wie sieht das da aus?
Also bei Fördermitteln sind wir ausgezeichnet aufgestellt, würde ich sagen. Ja, also es ist kaum ein Land, wo es mehr an Fördermitteln gibt. Es ist manchmal vielleicht, die bürokratischen Hürden sind schon sehr ausgeprägt in Deutschland. Das betreiben manche Länder dann effizienter, aber halt in kleineren Ausschnitten. Also man weiß aus den USA, dass dort sehr viel im Kontext militärischer Forschung auch an Geld verteilt wird, das dann letzten Endes auch zu zivilen Ergebnissen führt, wo Dinge wie Spracherkennungssoftware oder das GPS-Navigationssystem oder das Internet selbst aus solchen Aktivitäten maßgeblich mit hervorgegangen ist, und wo dann schon sehr große Tickets, also große Summen verteilt werden, aber dann immer dieser militärische Zweck auch im Hintergrund steht, was dann sicher, also in Europa sicher nicht jedermanns Sache wäre. Ja. Insofern glaube ich, braucht man da nicht jammern. Die Bürokratie ist teilweise einfach auch ein Schutzmechanismus. Ja, es geht um Steuergeld. Da hat der Staat, da haben die Behörden auch natürlich eine Sorgfaltspflicht, der sie nachkommen müssen. Die führt halt manchmal zu einem stark ausgeprägten, um nicht zu sagen übertriebenen Sicherheitsdenken. Ich möchte bloß nichts falsch machen, also baue ich so viele Checks und Balances ein, dass ich am Ende gar nichts erreiche. Diese Gefahr haben wir schon immer. Und was bei Fördermitteln vielleicht auch gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt eine Herausforderung ist, wenn ich heute mit einem jungen Technologie- oder Softwareunternehmen spreche, vor allem bei Softwareunternehmen, und denen sage, naja, ein Jahr, bis ein Projekt starten kann, und was ist denn euer Planungshorizont für die nächsten 4 Jahre? Also wenn sie nicht gleich auflegen, dann lachen sie mich manchmal so ein bisschen aus durchs Telefon. 4 Jahre? Du kannst mich fragen, was in 4 Monaten möglicherweise sein wird, aber in 4 Jahren haben wir so oft die Richtung geändert wahrscheinlich. Keine Ahnung. Du sprichst ja über quasi das nächste und übernächste Leben an der Stelle. Und das sind halt Fördermittel viel zu wenig agil heute noch, um dem Rechnung zu tragen. Da gibt es Entwicklungen, um das besser hinzukriegen. Erste Dinge auch schon in Umsetzung, aber da ist noch wirklich viel zu tun, dass die wirtschaftliche Realität und die Flexibilität, in der teilweise Innovation betrieben werden muss, dass der auch Rechnung getragen wird. Und auf der anderen Seite des Spektrums, dort, wo man, um überhaupt irgendwas zu bewegen, wirklich Wumms braucht, auch finanziellen Wumms, also jetzt nicht mal ein paar hunderttausend oder vielleicht auch 2 Millionen Euro an Fördermitteln, sondern 20, 50, 100 Millionen, um solche sogenannte Sprunginnovationen möglich zu machen. Ja, die gibt es dann halt auch nicht an jeder Ecke, auch klar. Aber da haben wir zumindest jetzt eine Agentur seit ein paar Jahren, die sich dann auch Sprung-Innovationsagentur Deutschland nennt. In Leipzig, meine ich, ansässig ist, aber auch egal. Also es ist Sprinde mit D hinten, auch ein schönes Wortspiel. Ne? Es geht ums Sprinten, um schnell vorankommen. Und dort werden auch solche größeren Budgets für die entsprechenden Aktivitäten. Das sind halt dann häufig Dinge wie eine Krebstherapie, neue Methoden der Energiegewinnung. Also wirklich, wie der Name sagt, Sprunginnovationen, die uns wirklich einen Sprung voranbringen können, wenn sie klappen, aber die auch viel Kapital brauchen. Und so spannt sich der Bogen, ne? Vom Gründerzuschuss wo im Grunde das Arbeitslosengeld umgewidmet wird und du jetzt während einer Arbeitslosigkeit in die Existenzgründung starten kannst und ein bisschen Finanzierung vom Staat kriegst, also so deine 12.000, 15.000 Euro über ein halbes Jahr, über wirklich ausgezeichnete Programme, wenn man den Übergang aus der Universität in die Gründung macht. Das nennt sich dann Exist und ist definitiv eines der stärksten Programme, das wir in Deutschland haben, weil es die Leute auch dort abholt, wo eine Gründung sehr, sehr viel Sinn machen kann. Ne? Also du hast dir noch keine hohen Lebenserhaltungskosten möglicherweise ins Bein gebunden, wenn du studiert hast. Kannst also auch mit dem schlanken Budget richtig was rocken, dich nochmal reinhängen und relativ schnell zu einem erfolgreichen Unternehmen kommen mit der Hilfe von so einem Programm wie Exist. Über die ganzen anderen Dinge, die ich ja schon erwähnt habe, bis hin dann zu so Spitzenprogrammen wie Hightech Gründerfonds oder eben der Sprung Innovationsagentur Sprint.
Okay. Du sagst ja, ihr sagt ja, ihr könnt vor allen Dingen Unternehmen helfen, unterstützen ab einem Innovationsbudget von ungefähr 200.000 Euro. Was könnt ihr vor allen Dingen für diese Unternehmen tun? Was für Möglichkeiten haben diese Kunden und wie geht ihr davor?
Genau. Dafür ist unser Angebot optimiert, weil wir ja selbst auch aus diesem Bereich kommen, es an uns selbst ja zum Gutteil auch gelernt haben. Man kann da in zwei Richtungen gucken. Häufig machen diese Unternehmen heute schon Innovationen, haben das in den letzten Jahren gemacht und Fördermittel noch nicht genutzt. Das trifft auch auf viele Startups übrigens zu, die mit auskömmlichen Budgets über Wandeldarlehen oder Ähnliches finanziert sind und dann halt mal loslegen. Ja, und erst nachdem erheblich Geld ausgegeben worden ist und man merkt, oh, jetzt geht es langsam zur Neige, ich brauche die nächste Finanzierungsrunde, die kommt jetzt gerade in der aktuellen Zeit nicht so schnell, wie man sich das erhofft. Also können wir uns irgendwo, können vielleicht Fördermittel helfen. Das ist ein aktueller, wirklich oft vorkommender Ausgangspunkt für eine Zusammenarbeit. Man kann rückwirkend Fördermittel für Innovation auch erhalten über ein Instrument, das es seit 2020 in Deutschland gibt. Das ist auch das Einzige, das rückwirkende Förderung ermöglicht und sich Forschungszulage oder ganz konkret steuerliche Forschungszulage nennt, weil es über ein Steuergesetz geregelt ist. Und generell ist es so, dass aus diesem riesigen Wust an Fördermitteln, die es da gibt, ist unser Schwerpunkt Fördermittel für Innovation. Ich hatte ja vorher erwähnt, Lebenszyklus des Unternehmens, die Gründung, das Wachstum, die Innovation, die Krise, die Nachfolge, die Nachhaltigkeit. Wir sind vor allem im Bereich Innovation, dort, wo es um die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen geht, tätig für unsere Kunden. Sowohl dabei nach rückwärts zu gucken, was ist in den letzten Jahren gelaufen. Man kann das bis zu 4 Jahre rückwirkend machen und sich 25% auf die eingesetzten Personalkosten im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung zurückholen. Auch für Aufträge, die man vergeben hat, solange man sie im europäischen Wirtschaftsraum vergeben hat, gibt es immerhin noch 15% an Förderung, die man erstattet bekommen kann. Was also erheblich, wenn du dir vorstellst, ein Startup hat letzten Jahre, jetzt ein aktueller Fall, 2,2 Millionen Euro in Innovation gesteckt, vor allem mit einer eigenen Mannschaft, die man aufgebaut hat, weil man im Bereich künstliche Intelligenz sehr aktiv ist. Und von diesen 2,2 Millionen werden also etwas über 500.000 zurückzuholen. Das ist dann schon mal ein erheblicher Beitrag zur finanziellen Reichweite. Also man kann mit dem dann neu gewonnenen Liquidität weitere Monate an Forschung und Entwicklung finanzieren und hat mehr Zeit, um am Markt auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und beim Blick nach vorne wird es sogar noch attraktiver. Ne? Also wenn ich ein bisschen planen kann, wenn ich so mindestens 3, besser 6 Monate mindestens an Vorlauf habe, oder anders gesprochen, wenn ich sowieso weiß und festgelegt bin, dass ich Innovation weitermachen werde oder damit jetzt anfange, also es auf jeden Fall in der Zukunft liegt, auch, dann gibt es noch deutlich attraktivere Programme mit bis zu 70% Förderquote, wo also der Großteil der notwendigen Kosten vom Staat getragen wird. Ne? Also Innovation, die im Grunde da auf diese Art und Weise auch sozialisiert wird. Wir haben auch alle ein wirkliches Interesse daran und wir wissen, dass Volkswirtschaften, in denen Förderung für Innovation existiert, da auch deutlich erfolgreicher funktionieren. Insofern legitim, das so zu machen. Und das ist dann letztlich unser Beitrag. Wir bringen das als Dienstleistung mit ein, wo wir wissen, wie es funktioniert, wo wir in der Regel, ja, also das sind Durchschnittswerte, 94% unserer Kunden erhalten im ersten Jahr der Zusammenarbeit durchschnittlich 163.000 Euro an Fördermitteln. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, das so zu sagen, weil es klingt fast wie so, ja, zu schön, um wahr zu sein. Es funktioniert auch nur, weil wir halt auch in den Beratungsgesprächen sehr früh anfangen zu qualifizieren. Wo macht es Sinn? Wo kann es funktionieren? Ja, also wir haben ein Instrument, das wir selbst Fördermittelcheck nennen, 15 Minuten Gespräch, wo wir sehr viele Fragen stellen, die die Bonität betreffen, die die Innovation betreffen, die technischen Risiken betreffen und wo man sehr schnell auch Red Flags erkennen kann und sagen muss, nee, das hat wahrscheinlich wenig Chancen auf Erfolg. Das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem probieren kann, wenn gute Gründe dafür sprechen. Aber je früher man das erkennt, umso mehr Arbeit spart sich halt auch dann der Kunde, in die Richtung zu laufen, die möglicherweise nicht erfolgsversprechend ist, und mehr Zeit dafür aufzuwenden als notwendig. Deshalb diese Red Flags frühmöglich abzufragen, auszusortieren, zurückzuspiegeln, warum es funktioniert oder nicht funktionieren könnte, und dann zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, das für die Zukunft aufzulösen, oder ist es dann einfach zu akzeptieren? Und man hat da zumindest den Vorteil, auch wenn man jetzt kein Geld aus so einer Aktivität lukriert, aber der Kunde hat es dann zumindest geprüft, weiß Bescheid und kann sich, wenn es nicht passen sollte, auf andere Finanzierungsmöglichkeiten, Fremdkapital, Venture Capital, Innenfinanzierung oder was auch immer, konzentrieren. Und dort, wo es die Erfolgsaussicht gibt, kann man ja noch den einen oder anderen weiteren Dienstleister sich angucken und dann eine Entscheidung treffen, macht man es alleine, was auch funktioniert. Ne? Also Fördermittel kann man ohne Dienstleister beantragen, oder sieht man den effizienteren Weg darin zu sagen, ich vertraue auf das Expertenwissen, habe eine höhere Erfolgschance, kriege wahrscheinlich auch mehr an Mitteln ausgeschöpft, weil die auch wissen, was möglich ist, und komme schneller ans Ziel. Das ist sozusagen unser Beitrag, schneller ans Ziel, zu mehr Geld für Innovation, um uns auch als Volkswirtschaft voranzubringen.
Vielen Dank für diesen Einblick. Das sind ja teilweise wirklich erhebliche Summen, die da möglich sind, und das kann natürlich auch echt dann einen großen Unterschied für diese Unternehmen machen. Letztendlich deswegen ist es schön, wenn so viele Unternehmen wie möglich da auch das auf dem Schirm haben und sich das Geld holen, wenn es möglich ist, oder zumindest ein Versuch starten in der Richtung. Und jetzt haben wir ja über die Unternehmen gesprochen, die schon ja ein gewisses Maß an Innovationsbudget haben. Es gibt aber natürlich auch viele andere, die ein kleineres Budget nur zur Verfügung haben. Was würdest du denn denen raten?
Ja, selektiv vorgehen. Das, was wir vorhin besprochen haben, wo fange ich an? Ja, auf der Bundeslandebene anfangen, erster wichtiger Tipp. Frühzeitig den Kontakt mit den Fördergebern suchen. Und zwar nicht irgendwie einen theoretischen Approach wählen, eine E-Mail schreiben oder gar einen Brief, sondern anrufen, sich durchfragen. Sich da wirklich überwinden, zum Hörer greifen, mit den Leuten reden. Klar, nicht immer gerät man an sehr auskunftsfreudige Ansprechpersonen, aber häufig. Die wollen auch helfen. Die sind dazu da, das Geld zu verteilen an die Richtigen und haben Interesse herauszufinden, ob man da dazu zählt. Das ist im Grunde auch ein Stück weit quasi kostenfreie Beratung, die man da bekommen kann. Und also eine bessere Resonanz oder besseres Feedback, klarere Einschätzung dafür, was funktionieren kann oder nicht, als an solchen Punkten kann man kaum kriegen. Aber man muss sich überwinden, zum Hörer greifen, dass man durchsprechen, sich vielleicht auch mal eine unfreundliche Antwort einfangen und trotzdem dranbleiben. Genau, und was auf jeden Fall als dritter Punkt auch hilfreich ist, im weiteren Vorgehen dann nicht hunderte Seiten Papier produzieren oder sich als den schönsten, tollsten und besten überhaupt darzustellen. Förderung hat häufig schon den Zweck, dass auch die unsicheren Fälle unterstützt werden sollen. Ja, also dort, wo es nicht klar ist, dass etwas funktionieren wird, zum Beispiel in technischer Hinsicht, dort ist die Chance auf Förderung durchaus hoch. Ja, also wenn es ausreichend wahrscheinlich ist, wenn man es nicht hier Wolkenkuckucksheim anstrebt, sondern etwas, was Sinn machen würde, wo es aber technische Hürden gibt, die zu überbrücken sind. Naja, und diesen Sweet Spot zu treffen, findet man dann am besten raus, wenn man da jetzt eben nicht einen Antrag in tagelanger Arbeit schreibt und dann einreicht, sondern sich auch da frühzeitig Feedback einholt. Schon mal die Vorabsprache trifft. Mensch, ich habe eine Kurzskizze, 2 Seiten mit einer Darstellung. Darf ich Ihnen die zusenden? Würden Sie mal draufschauen, mir da eine Einschätzung geben oder vielleicht einen Tipp, an wen ich mich sonst noch wenden kann? Und da auch generell, was habe ich so in einem Nebensatz so nonchalant dazu gesagt, eine Visualisierung, ein Schaubild, ein Bild, das ausdrückt, was man davor hat. Und sei es auch nur ein Architekturschaubild, das aber komplexe Prozesse dann doch vereinfacht darstellt. Es sagt natürlich mehr als 1000 Worte, das kennen wir ja auch aus vielen anderen Bereichen. Das gilt für Fördermittel genauso. Den Kram sollen ja Menschen lesen. Ja? Und wenn ich es denen leicht mache, mich einzusortieren und zu verstehen, worum es mir hier geht, dann habe ich auch gute Chancen, dass ich dann eine gute Rückmeldung kriege.
Ja, super. Und natürlich auch den Einsatz von eurem Fördermittelfinder. Ich glaube, Förderfinder heißt der. Diese Webseite, die ihr geschaffen habt, wo ihr ganz viele Programme aufgelistet habt und wo man auch mit Filtern suchen kann für das Szenario, was das Unternehmen jetzt gerade benötigt oder was das, wo es gerade steht. Kannst du zu der Webseite noch mal kurz was sagen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben es ursprünglich angefangen als Arbeitshilfe für uns selbst. Insofern ist es auch sowas eher als Expertensystem am Anfang entstanden und vielleicht noch nicht ganz so benutzerfreundlich, wie wir auch selbst für uns das wünschen würden. Aber da kommt in den nächsten Monaten noch eine Weiterentwicklung. Genau, also wir scrapen, wie man das heute so sagt, wir sammeln aus dem Internet die Daten aus vielen verschiedenen Förderdatenbanken des Bundes, der Bundesländer, der EU und auch von Nachbarländern und holen die zusammen in eine gemeinsame Datenbank mit passenden Filtermöglichkeiten. Auf der linken Seite der Seite sieht man die ganzen Einstellungs- und Filtermöglichkeiten. Und was ich besonders charmant finde, wenn man sich registriert bei dem Tool, also sich ein Username und Passwort hinterlegt, dann hat man die Möglichkeit, einen Förderalarm einzustellen. Also man macht dann einmal eine Suche, verfeinert die so, bis, also wenn man jetzt beispielsweise nach künstlicher Intelligenz sucht, dann findet man aktuell so 173, 174 Programme, ist immer noch viel zu viel. Ne? Dann macht man diese Boolschen Operatoren und Minus und so dazu, bis man auf den Punkt kommt und sagt, okay, das sind jetzt meine 10 Programme, die auch wirklich vielversprechend aussehen. Und immer, wenn sich da was tut, wenn was Neues dazukommt oder sich was Bestehendes ändert, möchte ich per E-Mail informiert werden, um dann auch schnell reagieren zu können. Dann kann man so eine Notifikation hinterlegen, also man sagt so ein Förderalert und verpasst auf die Art und Weise nichts mehr, was für einen selbst und das eigene Geschäft interessant sein kann. Förder-Finder, also oe-förder-finder.de, kostenfrei nutzbar, frei verfügbar und auch diese Notifikation kostet nichts. Also es ist auch für uns eine wertvolle Hilfestellung. Wir legen das dann teilweise für Kunden an, dass wir solche Förderalarme für spezifische Branchen, Use Cases, Technologien uns da zustellen lassen und das funktioniert wirklich ganz wunderbar.
Ja, super. Ich finde das wirklich toll, dass ihr da so viel Wissen zusammengetragen habt und auch anderen Leuten dann zur Verfügung stellt. Und ich tue den Link auch auf jeden Fall in die Shownotes, falls da jemand reinschauen möchte. Du hast mir vorhin erzählt, dass aktuell gerade viele Kunden nach der Haushaltssperre fragen, das Thema, das aktuell gerade viel diskutiert wird. Kannst du uns auch noch was dazu sagen, was das genau bedeutet für die Fördermittel?
Ja, gerne. Also Haushaltssperre als Begriff ist grundsätzlich nichts Unbekanntes oder kein Novum, dass es jetzt nicht regelmäßig geben würde. Es gibt es bei jeder Bundestagswahl, wenn die alte Regierung quasi abtritt, bis die neue Regierung zumindest einen provisorischen Übergangshaushalt aufgestellt hat und der bewilligt wurde vom Bundestag, gibt es auch da Haushaltssperren. In den letzten Regierungsbildungen hat es ja manchmal auch länger gedauert, bis so eine Koalition sich gefunden hat. Und dann waren auch die Haushaltssperren länger, teilweise dreiviertel Jahr. Das tat dann schon weh, weil eine Haushaltssperre nach sich zieht, dass in der Regel keine neuen Förderprojekte bewilligt werden können. Also wenn ich noch keinen sogenannten Zuwendungsbescheid, sprich den Heiligen Gral, wenn man so will, der Fördermittelwelt, das Papier, das quasi sagt, ja, du kriegst Geld, so viel von bis, solange man das nicht in den Händen hält, ist man halt da auch, kann so eine Haushaltssperre einen ganz schön querkommen. Ne? Also wer jetzt in diesem Jahr und Jahresende ist auch immer eine Zeit, wo viel bewilligt wird, wer jetzt noch keine Bewilligung vorliegen hat, der muss jetzt erstmal warten und hoffen, dass die Haushaltssperre nicht allzu lange anhält. Es gibt gute Gründe, dass das auch so sein wird, weil es hält jetzt den Betrieb an vielen Stellen auch ungünstig auf. Ich glaube, dass sobald die Regierung einen groben Plan hat, wie sie da jetzt aus der Nummer insgesamt rauskommt, positiv gesagt, wie das gelöst werden soll, dass dann auch die Haushaltssperre vielleicht sogar noch in diesem Jahr aufgehoben wird. Also fingers crossed, dann ist zumindest die Wartezeit nicht so lang. Was drohen könnte, ist, dass manches Förderprogramm aber zusammengestrichen wird. Für die, die jetzt noch keine Bewilligung haben, hat sich auf jeden Fall das Risiko erhöht, dass jetzt doch noch irgendwie was schief läuft. Sonst würde ich sagen, dass die Haushaltssperre an vielen Stellen auch nicht wirkt, ja, also auf Landesebene. Und da empfehle ich, ja, habe ich ja mehrfach angesprochen, anzufangen. Dort hat die Bundeshaushaltssperre keine Relevanz. Die existiert dort schlicht und ergreifend nicht oder wirkt nicht auf die Landeshaushalte. Auch im EU-Haushalt hat das keine Relevanz. Wenn man auf EU-Förderung setzt und dort in der Antragstellung ist, kann man entspannt weiterarbeiten. Muss sich aber auf möglicherweise mehr Wettbewerb einstellen, weil der ein oder andere sicher ausweichen wird auf andere Programme, weil eben auf Bundesebene im Moment so gut wie gar nichts geht, zumindest kurzfristig. Und es gibt Programme, die nicht schuldenfinanziert sind, die also jetzt auch nach ganz anderen Mechanismen funktionieren, wie diese schon angedeutete oder angesprochene rückwirkend mögliche Forschungszulage. Die ist nicht betroffen von dieser Haushaltssperre und kann weiterhin wie gewohnt genutzt werden. Aber auch da ist durchaus zu erwarten, dass da der Andrang größer wird und vielleicht die Wartezeit, bis man das alles durch hat, noch etwas zunimmt. Also heißt am Ende, ja, Hackengas geben, schnell sein, dass man sich eben nicht ganz weit hinten anstellen muss. Und das würde ich auch für die Bundesprogramme empfehlen. Wenn man einen Antrag begonnen hat oder schon vorbereitet hat oder das jetzt zeitnah tun möchte, dann durchziehen, weil die Haushaltssperre, denke ich, wird uns nicht lange beschäftigen, denke ich. Und wenn sie dann wieder aufgehoben wird, dann, ja, wenn die Anträge natürlich in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, wer will da schon an Stelle 5700 stehen, wenn man auch viel weiter vorne hätte stehen können? Das ist mein Best Guess dazu, ja.
Ja, danke für die Infos zu diesem doch sehr aktuellen Thema. Es gibt ja das VIPANO-Programm für die Finanzierung speziell von Patenten und allem, was da so dazugehört. Und da ist mein aktueller Stand, dass die Förderphase gerade ausgelaufen ist und dass man auch keine Anträge mehr einreichen kann. Kannst du uns vielleicht was dazu sagen, wie das Programm funktioniert und vielleicht auch, ob es wieder aufgelegt wird?
Ja, also VIPANO ist ein Programm, das wir auch für uns selbst genutzt haben. Insofern kann ich kurz erzählen, wie wir das gestaltet haben. Da gibt es sicher auch ein paar unterschiedliche Wege. Für uns war da der erste Schritt ein Kontakt zur Technologietransferstelle der Handelskammer Hamburg. Und also die helfen im Grunde bei Fragen des IP-Schutzes recht breit aufgestellt. Jedes Unternehmen, das Handelskammerbeitrag zahlt, kann sich dahin wenden. Gibt es sicher auch in anderen Städten und Regionen. Für uns war das ein sehr erhellendes Gespräch, weil dort sowohl Kontakt zu ausgesuchten Patentanwälten, also man dann wusste, okay, da gibt es Erfahrungswerte und man kann sich darauf verlassen, dass das funktioniert, bestand, als auch eine Hilfestellung dann für den Antrag selbst, der allerdings recht schmalspurig daherkommt. Ne? Also es ist, wenn ich es richtig erinnere, ein Easy-Online-Formular. Easy-Online ist das Förderportal des Bundes. Auf der VIPANO-Webseite, die, glaube ich, sogar auch wirklich vipano.de heißt, findet man die Links dazu zur Antragstellung, wenn sie offen ist. Es braucht eine kurze Vorhabenbeschreibung und läuft sonst sehr, sehr einfach durch, weil es ja auch in Phasen gegliedert ist, ne? Also die verschiedenen Steps, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie sie genau heißen, aber am Anfang steht ja eine Prüfung, ob das, was man davor hat, überhaupt patentwürdig ist, ob also ausreichend Innovationshöhe zum Beispiel vorhanden ist, was mit einem Patentanwalt dann auch zu prüfen ist. Dann ist die Marktfähigkeit auch zu hinterfragen, also hat das Patent Chancen, dann einer sinnvollen Verwertung, einer wirtschaftlichen zugeführt zu werden. Und dann gibt es, glaube ich, in der dritten Phase die Unterstützung für die ganzen Anmelde- und Schutzgebühren, die man zu entrichten hat. Wir haben damals nur unter Anführungszeichen Gebrauchsmuster für diese Elektronik im Automobilbereich angemeldet. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Antragsarbeit wirklich überschaubar, angenehm ausgestaltetes Programm und die Begleiter unterwegs, also in unserem Fall dann die Handelskammer, aber natürlich auch der Patentanwalt und die, das war gleich eine Gutachterorganisation, die für uns diese Marktstudie dann zusammengeschrieben hat, waren auch sehr hilfreich. Und auch die Abrechnung, ich bin bei Abrechnung, denke ich mir immer, oh nee, Zahlen, Daten, Fakten, Kopfschmerzen. Aber das war im Fall von VIPANO sehr, sehr einfach. Man trägt die Rechnungen zusammen und reicht die ein und wird das abgewickelt mit einem kurzen Text, was da gelaufen ist. Also vielleicht, ich glaube, du hast sogar noch besseren Einblick in den Ablauf von VIPANO. Deckt sich das mit deinem Bild?
Ja, vor allen Dingen, was ich auch noch weiß, ist, dass man das Geld gar nicht direkt bekommt, sondern dass man das erst ein paar Jahre später bekommt. Kann das sein?
Das war in unserem Fall definitiv nicht so. Also es kann sein, dass es bei höheren Patentgebühren, ne, wenn man das als europäisches Parlament, dann, nicht Parlament, sondern Patent anmelden möchte, dass das dauert, ist mir aber jetzt, also widerspricht eigentlich auch dem Ansatz, dass man sagt, es ist eine KMU-orientierte Förderung, da ist immer wichtig, also ein paar Jahre später kann ich mir nicht vorstellen. In unserem Fall war es nicht so. Wir haben das abgerechnet, das waren jetzt ein paar tausend Euro, die da dann geflossen sind, aber das ging innerhalb von Wochen. Ja. Habe ich also diese Erfahrung so gemacht. Ja, du hast ja gefragt, was ist, wie wird es mit Vipano weitergehen? Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Also ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, weil du das ja angesprochen hast, den Subventionsbericht mir zur Hand genommen. Ist auch frei verfügbar im Internet und heißt wirklich so Subventionsbericht. Das ist aktuell die Fassung 29. Der wird jedes Jahr, nicht jedes Jahr, sondern jedes zweite Jahr rausgegeben im Spätsommer. Und dort sind die gesamten Subventionen und Steuererleichterungen aufgeführt, analysiert und es gibt auch einen Ausblick. Ja, also der Ausblick, der zum Beispiel sagt, gut, vor der aktuellen Budgetkrise, aber der Plan war, dass es nächstes Jahr so viel Fördermittel gibt wie nie zuvor. Ja, wir haben dieses Jahr so 40, 45 Milliarden für die ganzen verschiedenen Themen. Nächstes Jahr sollten es 65 Milliarden werden. Aber das sind natürlich auch so Dinge wie Energiepreisbremse und Strompreisbremse und so mit dabei für die Industrie. Ob das jetzt alles so kommt, wird man sehen. Unter die 40 werden wir aber nicht rutschen. Also es wird nächstes Jahr sicher das All-Time-High der Fördermittel in Deutschland sein. Wie hoch genau ist noch so ein bisschen offen. Bei Vipano steht da auf jeden Fall drin, dass die Wirksamkeit jeweils positiv evaluiert worden ist. Das ist immer ein wichtiges Indiz. Bringt das überhaupt was? Und anders als man vielleicht jetzt landläufig meinen sollte, da wird schon hingeguckt. Und das wird wissenschaftlich erhoben und bei Vipano wird das bejaht. Also das ist auch genau an der Stelle, wo es wirklich am meisten gebraucht wird, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, vor allem bei den kleinen, das ein wichtiger Beitrag ist, um Patentschutz, um geistiges Eigentum zu schützen und damit natürlich Marktchancen zu wahren, die sonst möglicherweise durch Nachahmung nur über andere Geschäftsmodelle wie Open Source oder ähnliches zu heben wären. Genau, und die klare Aussage, das soll 2024 fortgeführt werden. Jetzt ist mit der aktuellen Haushaltssperre die Frage, ist das der Januar 2024 oder wird es vielleicht März oder April? Aber weitergehen soll das auf jeden Fall.
Ja, super. Das hört sich ja gut an. Das Vipano-Programm ist auch ja tatsächlich das Programm, was meine Kunden sehr oft nutzen und deswegen wichtig für die ist. Und das ist ja schön zu hören, dass es da weitergehen wird. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es im nächsten Jahr ganz gut aussieht mit den Fördermitteln, dass es da eher mehr Geld zur Verfügung geben wird. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen in die Richtung: Wie geht es denn in Zukunft mit Fördermittelprogrammen weiter? Wird es nach deiner Einschätzung eher mehr werden oder weniger? Ich habe jetzt gerade rausgehört, dass es vielleicht eher mehr werden wird.
Ja, also wir stehen ja als EU, also eigentlich auch als Welt, als Planet Erde vor der Herausforderung. Ich finde, das ist auch schön von der Begrifflichkeit gemacht. Twin Transformation nennt die EU das. Also wir müssen halt alle digital und es muss alles grün werden. Digital und grün ist diese Dualität und diese zweifache Veränderung. In der Kombination steckt ja manchmal die Chance, weil digitale Geschäftsmodelle manchmal auch ressourcenschonender funktionieren können. Und weil digitale Umsetzungen auch ressourceneffizienter, also zu mehr Ressourceneffizienz von bestehenden Strukturen beitragen können. Aber es ist eine riesen Herausforderung, gerade in der Zeit von Fachkräftemangel und gerade in der Zeit von, wo Kapital teuer ist und Nachhaltigkeit in der Industrie umzusetzen, heißt halt häufig auch Investitionen tätigen zu müssen, neue, bessere Maschinen, effizientere Abläufe. Das macht sich ja nicht von selbst. Da kann man, glaube ich, insgesamt davon ausgehen, dass um diesen Sprung hinzukriegen und die Zukunft zu wahren, ne, also den Planeten auch für unsere Kinder auch belebbar zu erhalten, dass man da nicht unendlich knausrig sein wird, und dass es da schon auch weiterhin noch mehr an Fördermittel geben wird, weil die Herausforderung ja eher größer wird und wir schneller vorankommen müssen, als das bis jetzt der Fall war. Dass es in den einen oder anderen Bereichen trotzdem zu Einschränkungen kommen kann, ist nicht auszuschließen. Ne? Also das, was ich jetzt gesagt habe, heißt nicht, es wird überall für alles mehr Fördermittel geben. Nee, bestimmt nicht. Manche Programme werden auch zurückgefahren. Das sind politische Entscheidungen, die jetzt kurz- und mittelfristig auch anstehen. Auch eine anders geartete Regierung würde möglicherweise nochmal andere Schwerpunkte setzen, wobei auch da sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene der Trend schon eher dahin geht, Fördermittel weniger bürokratisch zu gestalten. Ich weiß, das wird jetzt, wenn der eine oder andere sich denken, wovon redet der? Aber ich nehme das wirklich so wahr, dass man beispielsweise mehr über Pauschalen arbeitet, dass man sagt, hier, ich fördere eine Studie, es gibt dafür 50.000 Euro, quasi egal, wie viel du dafür tust, solange du mir die Studie am Ende des Tages zeigen kannst. Und das macht zum Beispiel so Dinge wie Nachkalkulation und so Verwendungsnachweise deutlich einfacher, wenn man über solche Pauschalen arbeitet, solange das nicht in irgendeine Richtung dann entartet. Dieser Trend ist erkennbar, sodass, glaube ich, ein Bürokratieabbau, wenn auch in Maßen im Bereich Fördermittel durchaus passieren wird. Und natürlich ist abzusehen, dass das Schreiben von Förderanträgen jetzt gerade auch durch so Entwicklungen wie ChatGPT oder generative KI im Allgemeinen auch ein Stück einfacher wird, ne? Weil man muss jetzt nicht jeden Satz mehr unbedingt selbst ausformulieren, sondern muss immer aufpassen mit Datenschutz und all diesen Geschichten. Und wir sind eher noch bei uns in der experimentellen Phase damit, aber sich da jeden einzelnen Satz wirklich mühsam aus den Fingern prügeln zu müssen, das sind wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Interessant wird dann die Frage sein, ob die Gutachterseite, also dort, wo Fördermittel dann bewilligt werden, auch auf künstliche Intelligenz in naher Zukunft setzen werden. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hätte dann den Vorteil, dass vielleicht viel schneller bewilligt wird. Also ich sehe da eigentlich ganz gute Chancen, auch wenn man wahrscheinlich noch einen ziemlichen langen Atem braucht, um das dann auch wirklich Realität werden zu sehen. Aber Bürokratieabbau, Beschleunigung, Digitalisierung sind auch Kräfte, die in der Fördermittelwelt um sich greifen werden. Deshalb stecken wir auch Energie in so Dinge wie diesen Förderfinder und weitere Software-Innovationen, die in den nächsten Jahren da von uns noch kommen werden, weil auf der Schiene natürlich viel Unterstützung auch und Wertschöpfung für unsere Kunden zu heben ist.
Vielen Dank, das hört sich ja sehr gut an für die Zukunft, sehr, sehr positiv, wie schön. Ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst und dass du hier dein Wissen teilst, dass du es allgemein teilst mit dem Förderfinder und mit den Gesprächen, die du mit deinen Kunden hast. Und ich finde es ganz großartig, was du machst. Also vielen lieben Dank für deine Tipps und alles, was du hier geteilt hast.
Sehr gerne, Friederike. Ich war ähnliches gilt auch für dich mit dem Podcast, ein grandioses Instrument. Und es hat mich sehr gefreut, heute dabei gewesen zu sein.
Dankeschön. Das war die Folge mit Christopher Niegischer. Und ich hoffe, sie hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das mit den Fördermitteln, das klingt super, da möchte ich mich mehr darüber informieren, dann kannst du das mit den Links in den Shownotes tun. Zum einen gibt es da natürlich als erstes den Link zur Webseite von der Considerate GmbH, die Christopher mitgegründet hat und wo er Geschäftsführer ist. Da gibt es auch den Termin für den kostenlosen Fördermittelcheck, von dem Christopher gerade erzählt hat. Als nächstes könnt ihr euch natürlich mit ihm über LinkedIn verbinden. Den Link zum Profil findet ihr auch in den Shownotes. Er macht auf LinkedIn auch immer mal wieder kostenlose Webinare, wo er über die Neuigkeiten in der Förderwelt erzählt und wo man auch Fragen stellen kann. Ich war selbst auch schon mal dabei und fand das Format sehr gut, also das auch nochmal als Tipp von meiner Seite. Dann kann ich euch natürlich den Fördermittelfinder ans Herz legen, wo Christopher und sein Partner viele Förderprogramme zusammengetragen haben und wo man mit Filtern ja, eine ganz gute Chance hat, für sich das richtige Programm zu finden oder zumindest mal darin zu stöbern. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, dass Christopher auch auf Instagram aktiv ist und dort Reels zum Thema Fördermittel postet, die teilweise wirklich witzig sind. Insofern lohnt es sich auch da mal reinzuschauen. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis bald.